Das Wort, das heute Predigtext ist, das haben wir gewiss noch im Ohr. Das ist da der sogenannte Taufbefehl oder Missionsbefehl. Er leitete schon die Taufe von Jaron ein und ist ja Bestandteil jedweder Taufliturgie. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Christus und so weiter. Heute Morgen wollen wir genauer auf das Ende dieser Verse hören, auf die große Verheißung, die der auferstandene Jesus den Jüngern aller Zeiten macht, wenn er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, nun brauchen wir dich und deinen guten Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, jedes Mal, wenn Jesus seine Freunde mit und siehe anredet, bittet er in erhöhtem Maße um Gehör, damals wie heute. Was hier darauf folgt, ist Evangelium, Zuspruch reinsten Wassers. Fügt Jesus doch sofort sein großes, sein göttliches Ich bin an, bedingungslos. Und siehe, ich bin bei euch. Ich bin da. Ohne, dass ihr jetzt dafür Vorleistungen erbringen müsstet. Ich, Jesus, bin da. Jetzt. Ob ihr das nun im Moment gerade spürt oder nicht. Ich bin da. Ob ihr daran glauben könnt oder nicht. Egal auch, ob euch das immer passt oder nicht. Das alles ändert nichts daran. Ich bin da. Bei euch. So nah wie die Luft, die euch von allen Seiten umgibt, die ihr einatmet, von der ihr lebt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist zugleich das letzte Wort des auferstandenen Jesus im ersten Evangelium und damit eine Art Vermächtnis. Was bedeutet dieses Wort für uns heute? Einmal für uns persönlich und dann auch zweitens für uns als Kirche und Gemeinde. Zunächst einmal darf jetzt jedem und jeder von uns ganz persönlich neu oder wieder neu aufgehen. Ich habe in Christus jemanden, mit dem ich reden kann. Nichts macht das Leben vieler heute so taub und so kaputt wie die Angst, einsam zu sein. Vor Jahren berichtete der WDR, es war in der Adventszeit, aus unserem St. Anna-Hospital. Da wurde von einem Mann erzählt, der unmittelbar vor Weihnachten starke Magenprobleme bekam. Vielleicht waren sie von ihm auch dramatisiert, egal. Ihm lag jedenfalls alles daran, nicht weiter allein sein zu müssen. Und deshalb war er froh, für ein paar Tage wenigstens in einem Krankenhaus mit jemandem reden zu können. Ein Kollege bekam einen Brief, den ihm eine Frau schrieb, und darin war zu lesen, ich gehe mit meinem Hund spazieren, nur schade, dass er nicht reden kann. Und eine andere sagte kürzlich bei Netto an der Kasse, seit 14 Tagen redet mein Mann nicht mehr mit mir. Bei jedem harmlosen Anlass brauste er auf, ging weg und seitdem ist der Faden gerissen. Dabei sehnen wir uns alle nach einem verstehenden Wort, nach einem Du, das nicht stumm ist wie ein Hund. Und deshalb sagt Christus, in jeder Sekunde deines Lebens, in dem vielleicht gerade jetzt etwas vor dir steht wie eine hohe, dunkle, schwarze Wand, in jeder Situation deines Lebens hast du einen, der zu dir steht. Hast du mich, Christus, als dein Gegenüber, zu dem du kommen darfst, wie du bist, mit allem, was dich bedrückt und mit allem, was dich krank macht oder kränkt und natürlich auch mit allem, was dich beglückt. Alles, was uns bewegt, dürfen wir dem auferstandenen Christus sagen. Vielleicht fragen wir jetzt, wenn wir ehrlich auf unser Leben blicken, wirklich alles? Auch meine Zweifel? Zweifel im Glauben, die sich immer wieder einmal melden? Gilt das auch für meine Nöte? Darf ich ihm auch meine persönlichsten Dinge sagen? Nicht nur das, was mich antreibt, sondern auch alles, was mich umtreibt und was mich kaputt zu machen droht. Der Evangelist Matthäus möchte uns genau dazu Mut machen und uns einladen, unser vielleicht irgendwie zur Routine gewordenes Sprechen mit Christus oder das vielleicht unterbrochene oder gar abgebrochene Gespräch mit ihm wieder neu aufzunehmen. Max Frisch sagt in einem seiner großen Romane, beten will gelernt sein. Ich sage lieber, beten will begonnen sein. Wo immer wir uns aufhalten, in der Kirche oder beim Einkaufen, hinter dem Lenkrad, dem Stress des Alltags, das kann ein ganz kurzes Gebet sein. So vielleicht, wie es die Schriftstellerin Christa Weiß praktizierte. Sie schrieb einmal, manchmal für einen Augenblick halte ich inne. Mitten im Trubel des Tages verschließe meine Augen und Ohren. Ich bin einen Augenblick glücklich. Ich bin nicht allein. Du bist da, mein Gott, mittendrin. Mittendrin im Trubel des Alltags. Er, Christus, ganz nah bei uns. Ich wünsche uns allen, dass wir das zu schätzen lernen. Wer auf das Wort Jesu und siehe, ich bin bei euch alle Tage zu bauen lernt, der erfährt, ich habe jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Nicht nur dann, wenn alles reibungslos und glatt verläuft im Leben, sondern auch dann, wenn es mich nach unten zieht. Ich vielleicht abzustürzen drohe und den Boden unter den Füßen zu verlieren scheine. Nein, Christen haben nicht die Garantie, dass in ihrem Leben immer die Sonne lacht, dass alles nach ihren Plänen und Wünschen verläuft. Die glatte See, über die unser Menschenleben dahinfährt, in dem immer alles schön, ruhig, normal und glücklich verläuft, ist keinem Jünger und ist keiner Nachfolgerin verheißen. Auch der Kirche übrigens nicht. Gerade sie steht heute im Gegenwind und im Blick auf ihre gesellschaftliche Akzeptanz in einem ganz schön tiefen Wellental. Aber seit Jesu Kommen gibt es kein kirchliches Wellental und keine persönliche Dunkelheit oder gar Nacht mehr, in der er Christus nicht anzutreffen wäre. Darum helfen wir uns gegenseitig, unsere Blicke nicht nur von manch starken Wind in den Bann schlagen zu lassen, helfen wir uns vielmehr dazu, in all dem, was da unser Leben gegenwärtig vielleicht schwer macht und in all dem, was da ja noch kommen mag, an Nöten und Schwierigkeiten, gemeintlich, kirchlich, aber auch persönlich, helfen wir uns doch, unser Glück nicht zu vergessen, das darin besteht, dass auch in allem Heulen und Bersten dieser Zeit seine Stimme neben uns nicht verstummt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn ich einen Wunsch für Jaron formulieren darf, dann den, er möge sich auf diese Verheißung Jesu in seinem Leben verlassen lernen. Und wer sich auf dieses Wort verlassen lernt, der weiß auch, damit sind wir beim zweiten Punkt, der weiß auch, die bis heute strittige Frage zu beantworten, was ist eigentlich Kirche? Für Matthäus, dem Evangelisten, ist diese Frage auf dem Boden dieser Verheißung Jesu ja ganz einfach zu beantworten. Kirche, so sagt er, ist die Gemeinschaft derer, die ihn, Christus, mitten unter sich haben. Kirche ist das Zusammensein, das Zusammenkommen, das Zusammenleben von Menschen im Namen Jesu. Das Zusammensein im Namen Jesu, das und nichts anderes macht eine Gruppe von Menschen, egal ob groß oder klein, zur Gemeinde, zur Kirche im Sinn des Neuen Testaments. Was aber heißt denn im Namen Jesu? Das heißt zuerst, Jesus ist es, der die Menschen in der Kirche zusammenbringt. Ein Freundeskreis kommt durch persönliche Sympathie zusammen. Ein Kegelverein wird in der Regel durch den Gastwirt organisiert. Zu einer Bürgerinitiative etwa für einen Kinderspielplatz oder gegen übermäßigen Fluchlärm rufen einige energische Männer und Frauen auf. In der Kirche aber kommen Menschen zusammen, weil sie Jesus gehört haben. Weil er in ihr Leben getreten ist und es bestimmt. Durch die Botschaft von Jesus spricht er selbst zu uns und holt uns hier zusammen. So ist Jesus also jemand, der Menschen zusammenbringt. Man kann ihn nicht hören und in einem Winkel sitzen bleiben und für sich allein genießen, was er verheißt. Ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum, hat Zinzendorf mal gesagt, und er hat recht. Jesus isoliert uns nicht von anderen, sondern macht uns gemeinschaftsfähig zum Zusammenleben mit anderen. Jesus will keinen von uns für sich allein und will keinem von uns allein gehören. Er verspricht sich nichts von unserer Einsamkeit. Daher sind einsame christliche Winkelsitzer, die sich resigniert oder hochmütig von anderen abkapseln, unter seinen Freunden jedenfalls nicht vorgesehen. Die sind nämlich nur für sich selbst da, wollen Gott und Jesus und ewiges Leben nur für sich selbst und fürs eigene Seelenheil haben. Jesus aber will zur Gemeinschaft verhelfen. In einer Welt, in der der Egoismus immer mehr Mauern zwischen Menschen errichtet, in einer Welt, die immer mehr von den Ich-AGs bestimmt wird, will er eine neue, will er seine Gemeinschaft schaffen, sozusagen einen Vortrupp des Lebens, die Avantgarde Gottes, in der ich und mein immer klein geschrieben wird, dafür das Du des anderen aber groß. Und gerade an dieser Stelle gab und gibt es in der Kirche und in den Gemeinden noch immer viel Luft nach oben. Denn im Namen Jesu versammelt sein heißt versammelt sein durch ihn, aber sofort auch zusammen sein für ihn, für seine Sache. Als Jesus da auf dem Berg oberhalb des Sees Genezareth seinen Jüngern nach Ostern erschien, haben sie erkannt, alles das, wofür er eingetreten ist, geht auch nach Golgatha weiter. Jesus ist keine gescheiterte Existenz. Es lohnt sich, bei ihm zu bleiben, für ihn und seine Sache einzustehen, denn er will seine Sache eben nicht allein voranbringen. Er möchte uns, seine Menschen, dazu gebrauchen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, ich empfinde es geradezu als sensationell, heute sagt man ja super, dass Jesus hier kurz nach seinem Ostersieg und nach den bösen Erfahrungen mit den Jüngern im Zusammensein seiner Kreuzigung, dass er jetzt eben gerade nicht sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum mache ich jetzt auch alles alleine. Sondern, darum geht ihr hin, ihr elf, trotz allem mit eurem schwachen Glauben, der euch jetzt nach Ostern noch immer umtreibt, der lebt zwischen Anbetung und Zweifel. Dieses Darum Jesu, dieses Darum geht ihr hin trotz allem, das ist deshalb für mich jedenfalls das seligste Darum, das das Neue Testament kennt. Dass er uns für seine Sache gebrauchen will, ist eine große Ehre und reine Gnade. Gehört zu dem Besten, was er uns geben kann. Einem Menschen etwa, der sein Leben für sinnlos hält, wird gerade, der dabei ist, sein Leben sozusagen wegen seiner Sinnlosigkeit wegzuwerfen, dem kann nicht besser geholfen werden, als dass ihm jemand sagt, komm mit mir, ich brauche dich für eine ganz wichtige Aufgabe. Und wenn er das zu hören vermag, dass er wichtig ist für eine Aufgabe, dass sein Leben für andere von Bedeutung ist, dann besteht Aussicht, dass ihm geholfen wird. Ja, liebe Gemeinde, Jesus macht unser Leben wichtig, indem er es wichtig macht für andere. So bringt er Sinn in sinnloses Leben, und zwar einen ganz unüberbietbaren, nie versiegenden Sinn, der bis in die Ewigkeit hineinreicht. Wofür will er uns denn gebrauchen? Was ist denn die Sache Jesu? Unsere ganze Bibel ist voll davon. Und die Kirche in ihrer langen Geschichte hat die Sache Jesu, die Sache Gottes, in immer neuen Worten und Lebensformen auszudrücken versucht. Und dabei wurde im Laufe der Zeit sicher mal das eine, mal das andere einseitig hervorgehoben oder manches auch vernachlässigt. Die Sache Jesu, so könnten wir sagen, besteht in der Versöhnung. In der Versöhnung zwischen dem heiligen und guten Lebenswillen Gottes und uns Menschen, die wir diesem Willen immer wieder zu unserer eigenen Zerstörung entgegenstehen. Zur Sache Jesu könnten wir auch Vergebung der Sünden sagen. Vergebung, durch die Menschen tief im Gewissen ihre Schuld erkennen und darüber erschrecken und zugleich wieder anfangen dürfen zu leben, zu atmen, zu hoffen. Die Sache Jesu können wir auch Glauben nennen. Fest Vertrauen auf die Nähe Gottes, auf Freundschaft und Hilfe von oben. Auch Liebe können wir dazu sagen. Liebesunfähige Menschen, die zunächst mal immer wieder ihr Schäfchen ins Trockene bringen, nur um sich selber kreisen, fangen auf einmal an, sich auch den anderen zuzuwenden, sich um sie zu kümmern, für sie zu sorgen, wie sie bisher für sich selbst gesorgt haben. Die Sache Jesu lässt sich auch mit dem Begriff ewigen Lebens umschreiben. Ewiges Leben, das ist ja erfüllt sein von Leben, durch das wir getrost dem Sterben entgegengehen und über den Tod hinüberschauen auf die ewige Gemeinschaft mit Gott und mit Christus. Alles das ist Sache Jesu, aber mehr noch als das. Alles, was wir gerade aufgezählt haben, Versöhnung, Vergebung, Glaube, Liebe, das ist Jesus selbst. Das ist von ihm untrennbar. Das ist seine eigene Wirklichkeit, so untrennbar wie Wärme und Licht, die wir empfangen von der Sonne, untrennbar ist. Das ist das Geheimnis Jesu. Die Einheit seiner Wirkung und seiner Person. Nicht nur einzelne Gaben und Wirkungen will er uns vermitteln, ablösbar von seiner Person, sondern nur wo er selbst ganz da ist, da sind auch seine Wirkungen ganz da. Das Leben ist erschienen. In Jesus hat es den Tod siegreich durchbrochen und kämpft nun in der Welt zur Rettung der Menschen. Und wir sind von ihm gebeten, in diesem Kampf an seiner Seite mitzukämpfen. Die alte Kirche sprach hier zu Recht von dem Kampf, der uns Christenmenschen verordnet ist. Wir sind gebeten, mitzukämpfen in der Kraft seiner Versöhnung, in der Kraft seiner Liebe, in der Kraft des uns von ihm geschenkten Glaubens. Geht hin in alle Welt, ruft er darum. Und das bedeutet doch, die, die seinen Namen tragen, sollen eben nicht auf einer Couch der christlichen Gewohnheit selbstgefällig niedersinken, sondern sollen ihre Hände, ihren Fuß und ihren Mund in den Dienst, in seinen Dienst stellen. Sie sollen ihn vor ihrer eigenen Haustür bezeugen, also mit und in ihrem ganz persönlichen Leben. Geht hin in alle Welt. Geht hin zu den Menschen, die ihr Leben ohne mich führen, sagt Christus und planen, und sagt ihnen, dass ich, Jesus, sie zu einem Leben mit mir an meiner Seite einlade. Sagt ihnen, dass ich sie nicht allein lasse in ihrer Einsamkeit, dass ich sie nicht allein lasse in ihrem Leid vielleicht oder mit ihren inneren Verletzungen, bei ihren Sinnverlusten, ihren Vergeblichkeitserfahrungen, ihrem persönlichen Versagen, ihrer Schuld. Sie nicht allein lassen will mit der ganzen Last schuldig gewordener Liebe. Sagt ihnen, dass ich, Christus, ihr Leben heil mache, frei, froh, dass ich es neu machen will und werde. Und helft so doch mit, dass dank eures Engagements die Glaubensquellen unserer Gesellschaft nicht vollends versiegen. Und sagen wir jetzt bitte nicht vorschnell, das kann ich nicht. Dazu ist mein Hang zur Unversöhnlichkeit vielleicht zu stark, meine Winkelsitzerei zu ausgeprägt, mein Zweifel zu groß, oder dazu fehlt mir eigentlich die eigene Erfahrung mit Gott. Das kann und das wird sich ändern. Denn zum einen wissen wir, dass Jesus von Anfang an nicht unbedingt Qualifizierte beruft, dafür aber die von ihm Gerufenen qualifiziert. Die 11 noch verbliebenen Jünger sind dafür das beste Beispiel. Und zum anderen gilt, wir sind nicht allein, er ist uns nah. Mehr als das Hemd, das wir auf dem Leibe tragen, wie Luther immer sagen konnte. Er ist da mit seiner Kraft, die gerade in den Schwachen mächtig werden will und soll. Roger Schütz, der Frater von Taizé, hat darum seinen jungen Zuhörern immer gesagt, wenn einer von euch auch nur ganz wenig Erfahrung mit Gott hat, so hat er doch so viel, dass er einen anderen auf ihn aufmerksam machen kann. Ich wünsche Ihrem Jaron, dass er hier in Holsterhausen solche Menschen findet, ja, dass er selbst zu einem solchen Menschen wird, und uns wünsche ich das auch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist und tiefer reicht als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.